Es ist höchste Zeit für eine neue Apokalypse und weil Corona nicht mehr läuft und das Hunter-Virus keinen rechten Schwung aufnehmen will, muss der Klimawandel einspringen. Geht es nach der Paneuropäischen Kommission der Weltgesundheitsorganisation WHO, dann soll diese umgehend den internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Das verbunden mit radikalen Maßnahmen, von der Umschichtung von Finanzströmen bis hin zur Überwachung von Lebensbereichen. Das klingt verdächtig bekannt nach einer drohenden Aushebelung rechtsstaatlicher Freiheiten. Einer, der diese Entwicklung seit Jahren genau beobachtet und dazu publiziert, ist Uwe Kranz. Er ist ehemaliger LK-Chef in Thüringen und war Experte bei Europol. Was er von den Plänen der WHO hält und wer von diesem globalen Notstandsmodus tatsächlich profitiert, darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Herr Kranz.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Kranz, diese paneuropäische Kommission Klima und Gesundheit der WHO, die argumentiert zur Begründung dieses Schritts, der Klimawandel sei eine akute Krise und die Regierungen nehmen das Thema nur als chronisches Hintergrundproblem wahr, deshalb brauche es den formalen Notstand. Wie kann sich nun eine solche formelle Ausrufung der höchsten Alarmstufe auswirken? Ist das mehr als ein symbolischer Akt?
Nein, es ist kein symbolischer Akt. Ganz im Gegenteil, es ist sehr konkurrent mit dem, was die WHO in ihrem Pandemievertrag festlegen möchte, nämlich diesen One Health Approach, wo die WHO eine Zuständigkeit erhalten soll für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, für die Natur, für den Menschen. Also dieser One Health Approach ist also eine Allmacht-Fantasie der WHO, die sie auch weiterhin verfolgt. Und das beste Anwaltschaftsschreiben hat ja unser ehemaliger Gesundheitsminister, Professor Karl Lauterbach, gemacht, als er gefordert hat, regelrecht gefordert hat, dass man einen Gesundheitsnotstand ausrufen müsse wegen der drohenden Gefahr für die Umwelt. Das sind natürlich Schreckensszenarien, die man im Kopf haben muss. Das ist eine Kompetenz, wie man im juristischen Bereich sagen würde, also die Zuständigkeit, sich zuständig zu erklären. Und wenn das tatsächlich käme, das wäre unglaublich schlecht, die WHO-Kontrolle über Land- und Waldwirtschaft, über die Nutzung Wild- und Haustiere, über die Lebensmittelversorgung. Und dann stehen wir ja kurz davor, dass wir künftig nur noch künstliches Fleisch essen dürfen und künstlichen Fisch, der aus irgendwelchen gemahlenen Würmern und Maden und anderem Getier hergestellt wird im 3D-Drucker. Das ist ja alles schon da, es ist nichts Neues unter der Sonne. Und das ist das, was die WHO gerne möchte. Die Zuständigkeit für die gesamte Umwelt und die Ausrufung einer entsprechenden Notstandsregelung.
In diesem Zusammenhang verwenden Kritiker gerne das Wort Klimatechnokratie, verbunden mit der Warnung, dass die klassischen Säulen unseres modernen Staates, Demokratie, Gewaltenteilung, Freiheitsgarantien, dass die dann abgelöst werden könnten. Erklären Sie uns, wie genau hebelt ein von Genf aus verordneter Gesundheitsnotstand dann die Mechanismen eines souveränen Rechtsstaates aus? Wie läuft das?
Ja, das geht in vielfacher Hinsicht. Allein schon die internationalen Gesundheitsvorschriften haben ja schon in großen Teilen die Möglichkeit den Staaten genommen, sich tatsächlich souverän zu verhalten. In juristischen Fachkreisen, speziell im völkerrechtlichen Wesen, spricht man ja davon, dass eigentlich noch die Souveränität bestehen bleibt bei den einzelnen Staaten, weil ja jede Maßnahme, die von der WHO angedacht und angeordnet, ja noch einmal von den jeweiligen Nationalstaaten kontrolliert und umgesetzt werden müsste. Aber das ist ein Irrglaube eigentlich, weil es hat ja bei Covid sehr deutlich sich unter Beweis gestellt, dass ein einziges Husten der WHO weltweit die Regierung dazu gebracht hat, sich gleichförmig zu verhalten und die Entscheidungen, die von der WHO kamen, unwidersprochen und klaglos als die Wissenschaften, Anführungszeichen, zu akzeptieren. Also die Souveränität unserer Staaten ist schon durch die internationalen Gesundheitsvorschriften erheblich gefährdet und wird erst recht mit dem Pandemievertrag, da wird das Ganze ja noch einmal mehr festgezurrt als mit der EGV. Es ist eine Erosion der parlamentarischen Prozesse, sukzessive. Es wird also eine entsprechende Einrichtung geschaffen, die in Deutschland und in allen anderen Staaten auch die Maßnahmen der WHO überprüft und kontrolliert, ob die Mitgliedstaaten das auch ordentlich umsetzen. Es sind Kontrollorgane eingerichtet worden und werden eingerichtet. Ich erinnere nur an das berühmte Labor Spiez in der Schweiz und an die 121 US-Biolabore, die weltweit existieren und an Gain of Function betreiben. Das sind alles Ausläufe und Ausstrahlungen der WHO-Politik, alles zentral zu regeln. Und ja, Intransparenz hoch 3.
Sprechen wir über die Motivation dahinter. Es sterben weltweit jährlich hunderttausende Menschen an real bekämpfbaren Krankheiten wie beispielsweise Malaria, ohne dass die WHO dort einen globalen Notstand ausruft. Warum ist der Klimanotstand für internationale Funktionäre so viel attraktiver als die Bekämpfung konkreter Krankheiten?
Ja, ist umfassender. Der Klimanotstand, da kann man praktisch alles reinsubsumieren. Da kann man jede Maßnahme damit begründen. Da kann man jede Notstandsmaßnahme anordnen. Nur jeder zweite Tag wird Auto gefahren oder es gibt Autobahnsperren übers Wochenende. Das sind alles Möglichkeiten. Und den CO2-Ausstoß hat man ja alles schon mal gehabt. Ne? Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie im entsprechenden Lebensalter sind, an den autofreien Sonntag, den wir mal damals hatten, in den späten 70er Jahren. Das ist alles, was dann kommen kann und kommen wird. Da werden die Haustiere eventuell geschlachtet, weil die alle CO2 ausatmen. Das ist eine gigantische Breite, die den Machern dieses Vertrages zur Verfügung stehen. Es ist die Militarisierung der Medizin darüber hinaus. Ich habe eben schon angesprochen, die Biolabore. Was ist denn anderes als der Versuch, die Verschmelzung von Militär, Gesundheit, Sicherheitsorganisationen, internationale NGOs, Private Partnership, Expertennetzwerke, der parlamentarische Prozess spielt keine Rolle mehr. Sie können gegen die WHO gar nicht gerichtlich vorgehen. Die haben sich ohnehin permanent und von Anfang an eine Immunität zugeschrieben, die sie schützt vor allem, was sie machen. Egal, was für Folgen daraus entstehen. Und sie sind nicht gewählt, können freihändig die Entscheidung treffen, ob hier ein Notstand besteht oder nicht. Das entscheidet der Tedros persönlich und völlig unabhängig und ist nicht angreifbar und ist nicht kontrollierbar. Und selbst diese Kommission, die er als eigene Anführungszeichen Kontrollinstanz im eigenen Haus hat, die hatten auch nicht gestoppt, als es darum ging, die Affenpocken als Krankheit von internationaler Bedeutung zu installieren. Die hat er dann 3 Monate, 4 Monate später wieder einfangen müssen, genauso wie er jetzt den Hunter-Virus wieder eingefangen hat. Jetzt sind sie mit Ebola aber wieder reingegangen, Gesundheitsnotstand ausgerufen, wegen 80 Toten in Kongo und in Uganda. Das sind die einzigen Fakten, die derzeit existieren. Dann kann man vielleicht einen regionalen Notstand ausrufen, also keinen internationalen Notstand. Wer hält denn diesen Mann auf? Keiner. Und jetzt sitzen sie wieder da, hinter verschlossenen Türen in Genf, und verhackstücken den neuen Vertrag, wenn sie nicht hinkriegen, weil in diesem neuen Vertrag der wichtigste Baustein fehlt. Das ist die Regelung über den Zugang zu Erregerstoffen und die Verteilung von entsprechenden Mitteln. Da geht es um viel Geld, es geht um Macht, es geht um Kolonialismus. Ist also eine internationale Machtfrage.
Der WHO-Bericht fordert auch den Aufbau von globalen Plattformen und Informationszentren zur Bekämpfung von sogenannter Desinformation. Jetzt, wenn man sich die ungenauen Schätzungen im Bericht anschaut, etwa zu hitzebedingten Todesfällen, da stellt sich die Frage, soll zu dieser Kontrollarchitektur, die Sie jetzt ein bisschen beschrieben haben, auch noch eine wirklich vollendete Zensurarchitektur dazukommen?
Das ist alles schon vorbereitet und steht auch in den internationalen Gesundheitsvorschriften ja drin, dass jeder Staat eine solche Einrichtung schaffen soll, in der überprüft wird, was in der Öffentlichkeit geäußert wird. Die öffentliche Aussage zu Zensurmaßnahmen wird ja immer drastischer, immer dreister, immer offensichtlicher ausgedrückt von unseren Politikern. Dr. Drosten hat gerade jetzt wieder mal gefordert, dass man nur noch Leute reden lassen darf, die in seinen Augen Experten sind, also Leute wie er. Und alle anderen dürften gar nichts mehr äußern in den Medien. Man müsse ein entsprechendes Kontrollmechanismus einrichten, mit dem man verhindern kann, dass also ungefragte kritische Geister sich öffentlich äußern. Es ist von Anfang an die WHO, ganz am Anfang 1948, als ein Mittel zur Depopulation der Welt. Das war die erste Aussage, die 1948 vom ersten Vorsitzenden oder Generaldirektor geäußert worden ist, dass seine dringlichste, vorrangigste Aufgabe sei, die Bevölkerungsentwicklung zu stoppen. Dieser Grundgedanke ist bis zum heutigen Tage in der WHO nach wie vor. Es ist eine Aufzucht eines Wolfs im Schafspelz. Der Zweck der WHO ist tatsächlich ganz früh schon formuliert worden. Und diese ganzen Krankheiten in dieser WHO, diese Korruptionsanfälligkeit, die Intransparenz, die Finanzierungsproblematik, 86% der Gelder der WHO stammen aus fremdbestimmten Quellen. Das heißt, die Spender können entscheiden, was die WHO damit machen muss, und werden Zweckbestimmungen unterschrieben. Die WHO muss das dann entsprechend umsetzen. Ja, das Brotisch ist, das Lied ich singe. Der Einfluss der Spender kann ja nicht ausbleiben.
Es geht ja bei den Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, auch massiv um das Umschichten von Steuer- und Finanzmitteln. Sie haben von Macht und Kontrolle gesprochen, die da errungen werden sollen. Geht es aber auch ganz banal um eine mächtige Lobbyorganisation für Branchen, die an dem verordneten Umbau verdienen wollen?
Ja, diese Verschmelzung von Militär und Big Pharma und gigantische Gewinne machende Gremien und NGOs, das ist das, was mir Sorgen macht. Wenn Sie sehen, in den USA, DARPA, WADA und große Pharmaindustrie, das Sagen übernommen über die WHO, und in der EU wird mit HERA ein ähnliches Instrument geschaffen. In der NATO spricht man auch mittlerweile über kognitive Kriegsführung und den Einsatz von KI. Das verschmilzt alles in einer Art und Weise, die einen Angst und Bange macht.
Sie haben die WHO bereits als gewissermaßen unantastbar beschrieben. Wenn sich jetzt nun der eine oder andere Hörer fragt, kann man da denn wirklich nichts dagegen tun, dann ist Ihre Antwort, nein, wir müssen einfach zuschauen.
Leider Gottes, die WHO ist so konstruiert worden, dass sie nicht angreifbar ist. Der einzige Weg, der WHO zu entgehen, ist, dass Amerika und Liechtenstein das ja ausgetreten sind. Bei dem Austritt der USA bin ich mir nicht ganz sicher. Die USA ist zwar ausgetreten, aber spielt irgendwo noch in einzelnen Gremien wohl eine Rolle. Aber immerhin, mit dem Austritt verbunden ist der Entzug von erheblichen Geldern. Und da sind wir von Deutschland und von China aus zwar deutlich eingesprungen. China hat, glaube ich, 500 Millionen reingebuttert nach dem Austritt der USA. Und Deutschland auch 200 und mehr. Sodass wir eigentlich, wenn wir alles einberechnen, auch die Gelder, die wir über die Weltbank einzahlen oder über andere Gremien und über die EU vor allen Dingen, dann sind wir eigentlich schon einer der beiden wichtigsten Geldgeber für die WHO. Und niemand hat mehr die WHO gepusht, als es in der Diskussion um die internationalen Gesundheitsvorschriften ging, als Deutschland. Wir waren von vornherein als einer der ersten dabei, ob es Spahn war oder später Herr Lauterbach. Naja, er hat ja auch jetzt die Anwaltschaft angemeldet auf den Vorsitz.
Ironischerweise ist ja diese Forderung nach diesem Notstand zeitlich zusammengefallen mit dem Bericht des Weltklimarats IPCC, der seine eigenen extremen Maximalszenarien korrigieren musste. Das passt jetzt nicht ganz zusammen, in diesem Moment diesen Notstand auszurufen. Wie kann man sich das erlauben?
Aber es ist doch ganz lecker, das ausrichten zu dem Zeitpunkt, als die IPCC sich sozusagen still vom Acker macht, die WHO einsteigt und das Ganze noch forcieren will. Das ist diese Allmachtsfantasie. Im Grunde weiß jeder, dass diese Klimageschichte eine hochgerechnete Geschichte ist von einzelnen Wissenschaftlern, in Anführungszeichen. Es gibt viele, viele Gegenmeinungen, auch wissenschaftliche Gegenmeinungen, die aber dann nicht so richtig in die Landschaft passen, ne? Der Kampf gegen CO2, der Kampf für eine tolle Natur und die Abkehr von unseren Verbrennerautos und all die ganzen Maßnahmen sind alle nur gedacht, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und entsprechend zu einer Art Hörigkeit zu führen. Es ist ein ganz normaler Reflex schon, der Angst, der Notstand und dann die Offensive, entweder über den Impfstoff oder über irgendwelche Notstandsmaßnahmen zur Rettung der Umwelt. Und am Schluss geht es darum, dass gigantische Gewinne eingefahren werden von Einzelnen. Und im Hintergrund steht die Rockefeller Foundation, steht BlackRock, Vanguard und ähnliche.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO rückt den Klimawandel ins Zentrum ihrer Aktivitäten. Im Gespräch war Uwe Kranz. Besten Dank, Herr Kranz.
Ich danke Ihnen.